Das Einzige ist immer nur wegen der Linde. Aber jetzt, warum ich eigentlich gekommen bin. Wer von euch, können wir die Präsentation anmachen? Super. Kennt Genua? Oder, ja, da haben wir auch Leute, die Genua kennen. Das sind mehr Leute, als Dörnach kennen. Woran liegt das? Es ist viel weiter entfernt. Dörnach ist immerhin im Landkreis Reutlingen. Mit was verbindet ihr denn Genua? Hafen? Okay. Weil ihr das jetzt hier seht oder schon mal erlebt? Noch mit anderen Sachen? Brücke. Oh, hier kam das Stichwort Brücke. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber eigentlich so die schöne Seite von Genua ist ja, man kann da toll Urlaub machen und genau der Hafen, man setzt dann über, da laufen die Fähren aus. Richtig, und dann kommt das Thema mit der Brücke. Das wird sich in wenigen Tagen wird sich das jähren zum ersten Mal. Da gab es letztes Jahr im August einen ganz schrecklichen Brückeneinsturz. Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, das sei der neue Roland Emmerich-Film. Irgendein Katastrophenfilm und dann stellt sich raus, es sind echte Bilder. Das ist tatsächlich passiert. Da ist ein Stück von 200 Metern aus der Brücke einfach verschwunden. Mitten in Europa. Zack, weg. Stell dir mal vor. 40 Meter in die Tiefe. Was waren die Gründe? Ich habe immer gleich die Frage, die Gründe, weil dann kann man jemanden haftbar machen. Was waren die Gründe? Das waren ganz viele auf einmal. Beton und Stahl, ja. Altersschwach. Altersschwacher Beton und Stahl. Also in die Richtung ging es. Man hat ja Inspektionen gemacht. Man konnte ja nachweisen, die sind gemacht worden. Die sind sachgemäß gemacht worden. Aber man hat die Stellen nicht gefunden, die altersschwach waren. Das lag auch an der Bauweise. Aus den 60ern stammt die Brücke. Und man konnte manche Sachen gar nicht so prüfen, wie man es hätte prüfen müssen. Hänge aus Spangbeton und mögliche Schäden waren versteckt. Auch wenn äußerlich immer die richtige Wartung stattfindet, wurde hier der Kern des Problems nicht entdeckt. Und es hat in diesem Fall dazu geführt, dass 30 Menschen ums Leben gekommen sind auf einen Schlag. Mein Anliegen heute ist, mit euch in eine Wartung zu gehen. Dass wir uns von Jesus herausfordern lassen, dass er uns an Punkten anspricht, die nicht augenscheinlich sind, die nicht offensichtlich sind. Und dazu würde ich sehr gerne einen Textklassiker nehmen aus der Bibel. Und das hat einen Grund, warum solche Texte Klassiker sind. Einfach weil sie Jesus in einer sehr deutlichen Art darstellen. Es ist sehr zugänglich. Und da gehe ich davon aus, dass der eine oder andere die Geschichte schon mal gehört hat. Sie sind ganz klar und deutlich. Und dann bringen sie aber immer eine Herausforderung, nämlich genau das Gleiche wie bei so einer Brücke, dass es gewisse Ermüdungserscheinungen bei uns geben kann. Im Kindergottesdienst ist es dieses, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Und das ist eine Herausforderung, das ist so wie Weihnachten, weil wir die Geschichte so oft gehört haben und dann herausgefordert sind, neu zuzuhören, zu merken, Jesus will tatsächlich diesen Text benutzen, um mich anzusprechen. Und ich darf dich, das hat mir Jesus für euch heute aufs Herz gelegt, ich darf dich heute Morgen fragen, willst du zu ihm kommen? Willst du zu Jesus kommen? Wenn du die Möglichkeit hättest, an seiner Hand die nächste Strecke zu gehen, würdest du das wollen? Ich muss euch vielleicht sagen, Volker, was für eine blöde Frage an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst. Aber ich frage dich trotzdem, nur für dich zum Beantworten. Und es soll unser Thema heute sein, komm zu Jesus. Komm zu ihm, komm und erlebe Befreiung. Und wir werden einen Text lesen in Markus 2, die Verse 1 bis 12. Vielleicht habt ihr ja eine Bibel dabei oder ein Smartphone dabei. Ausnahmsweise habe ich den Text mitgebracht. Aber es lohnt sich, was dabei zu haben zum Lesen, weil vielleicht rede ich ja total an deinem Leben vorbei und dann hast du immer noch die Möglichkeit, was anderes zu lesen. Und das wird im Markus-Evangelium sein. Ich liebe das Markus-Evangelium persönlich. Das weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist mein Favorit unter denen. Das wurde für Heidenchristen geschrieben. Das ist so ganz schlicht und einfach und kompakt. Das ist vermutlich das älteste Evangelium. Und der Schwerpunkt in dem Evangelium ist immer auf Jesus handeln. Das ist sehr pragmatisch, was Jesus getan hat. Und da darf ich euch jetzt mal die Verse vorlesen. 2, 1 bis 12, und ihr werdet feststellen, da kommen unterschiedliche Gruppen vor. Um die wird es gehen, unterschiedliche Gruppen in diesem Text. Und die Frage, die uns immer begleiten wird durch den Text und auch durch die Predigt, ist: Könnte es möglicherweise sein, dass du einer dieser Gruppen, zu einer dieser Gruppen gehörst, einer dieser Personen? Wer davon bist du? Lese ich mal nach der NGÜ. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Wer jetzt eine Bibel hatte, weitergeschaltet von hinten, vielen Dank. Also drei Abschnitte, drei Personengruppen und die Frage immer: Wer bist du? Wer bist du? Das erste, abhanden gekommen. Eine lebensbedrohliche Verirrung. Zunächst, was ist hier eigentlich los? Und die erste Perspektive, das wird aus Jesus Sicht sein. Das ist das immer Kern der Geschichte, weil er der Handelnde ist. Er ist wieder zurück aus Kapernaum, heißt es. Er war zurück aus dem umliegenden Galiläa. Wer jetzt eine Bibel hat, der kann zum Beispiel zu Vers 38 blättern. Und da steht es, er aber erwiderte: Lasst uns von hier weggehen, sagt er zu seinen Jüngern, in die umliegenden Ortschaften. Warum? Das ist die eigentliche Mission, der eigentliche Auftrag, warum er unterwegs ist. Damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. Das ist mein eigentliches Anliegen. So zog er durch ganz Galiläa und verkündete in den Synagogen die Botschaft von Gottes Reich und trieb Dämonen aus. Okay, das ist gerade der Abschnitt davor, das hat er gemacht und kommt jetzt zurück. Er ist ausgegangen, um zu predigen, um die Botschaft von Gottes Reich weiterzugeben. Und jetzt kommt er nach Kapernaum und es passiert etwas zum zweiten Mal, nämlich die Bude ist krachend voll. Da passt keiner mehr rein, da passt nicht mal mehr einer vors Haus. So voll. Und es war schon das zweite Mal, weil bevor er nach Galiläa losgezogen ist, war er auch in Kapernaum und da war auch alles so voll. Da hieß es, sie haben alle Kranken zu ihm gebracht zum Heilen. Alle. Da blieb keiner zurück. Und früh morgens geht er weg, um zu beten. Und selbst da rennen ihm die Leute hinterher. Stellt euch mal vor, die rennen Jesus hinterher. Und dann sagt er: Okay, ich heile noch ein paar. Nee, was sagt er? Das, was er hier gerade gesagt hat in Vers 38 und 39. Nee, ich ziehe weiter. Ich werde die nicht heilen. Ich werde diese Kranken hier zurücklassen und ich ziehe weiter. Obwohl die Jünger zu ihm sagen: Alle suchen dich. Ist egal. Ich habe einen anderen Auftrag. Warum wird Jesus von den Menschen aufgesucht? Was denkt ihr? Warum kommen die Menschen zu Jesus? Sehr wahrscheinlich. Viele dabei, die gesund werden wollen. Manche vielleicht, die es einfach mal sehen wollen. Echt? Der hat es gemacht? Muss ich mit eigenen Augen sehen. Wenn so einer in Reutlingen gegangen wäre, da würden vielleicht sogar ein paar Pfullinger nach Reutlingen gehen. Ich weiß es nicht, ich will euch nicht zu nahe treten. Und was macht Jesus? Er sagt ihnen das Wort, so heißt es drin, er predigt. Und auch da kann man ein paar Seiten vorblättern, Kapitel 1, Vers 14. Er predigt ihnen das Evangelium. Und das Evangelium besteht aus zwei Kernbotschaften, nämlich zu sagen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Kehrt um, Gottes Reich ist nahe gekommen. Evangelium, das war ursprünglich eine Bezeichnung für einen Lohn, für eine gute Nachricht. Ist auch fies, gell? Man hat eine gute Nachricht und man kriegt einen Lohn, eine schlechte Nachricht dann nicht. Aber hier ist es, da war das so was Wertvolles, eine gute Nachricht, dass es einen Lohn gab und es gab sogar einen Begriff dafür. Und die gute Nachricht ist, dass Gott dich sucht. Ich wünsche uns, dass es in unserem Bewusstsein drin ist. Sie weiß, Gott sucht mich. Und er sagt ihnen das Wort. Und das Wort ist nicht einfach, dass er spricht, sondern es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat ganz andere Eigenschaften als ein menschliches Wort. Gottes Wort schafft. Es schafft Leben. Es verändert. Das heißt von Jesus selbst ja, er ist das Wort, das Logos. Und es hilft uns, das bewusst zu machen, dass Jesus Gottes Wort zum Anfassen ist quasi. Er hat den Menschen dort Gott vorgelebt, ihnen gezeigt, den Vater offenbart. Er lebt das Evangelium. Also Jesus ist da drin in dieser vollen Bude. Es ist bestimmt muffig. Es kommt vielleicht gerade noch Tageslicht rein durch ein paar Schlitze, weil auch in den Fenstern Leute sitzen. Und was passiert dann? Zuerst bröselt Dreck runter. Dann kommt ein frischer Luftzug, Lichtstrahlen von einer ganz ungewohnten Stelle, reißen da Typen das Dach auf und lassen jemand runter, mitten während der Veranstaltung. Die sind total verschwitzt und verdreckt. Und dann kommt an einer Matte von Vieren gehalten jemand runter. Mitten in die Predigt rein, das war überhaupt nicht vorgesehen. Stell mal vor, das würde mir jetzt passieren, ich wäre total aus dem Konzept. Wie reagiert Jesus auf die Störung? Wie geht er damit um? Was sieht er in dem Moment? Vers 5 für die Schummler. Er sieht jemanden, der runtergelassen wird und sagt zu der Person, deine Sünden sind dir vergeben. Da wird ein Gelähmter zur Decke runtergelassen und er sagt zu dem, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist so schräg wie der Blinde, der zu ihm kommt und er ihn fragt, was willst du? Wie um alles in der Welt passt es in diese Situation rein? Ich kenne das nur vom TÜV. Ich gehe hin, ich will einen TÜV und ich soll ganz andere Sachen beheben lassen. Sein Problem war doch die kaputten Beine. Jesus stellt, ausgehend von dem Glauben der Freunde, die Sünde des Gelähmten in den Vordergrund. Konnten übrigens alle zuhören, gell? Mitten im Saal, deine Sünden sind dir vergeben. Bestimmt eine der ersten Fragen, was hat er denn getan? Deine Sünden sind dir vergeben. Sein zentrales Anliegen war das Evangelium Gottes. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Und ohne Vergebung ist alles nichts. Ohne Vergebung ist alles nichts, da spielt alles andere keine Rolle. Und seine Aussage schlägt ein wie eine Bombe, werden wir gleich sehen. Was war denn das Verständnis von Sünde bei den Leuten zu seiner Zeit? Was haben die verbunden mit dem Begriff Sünde? Es hat auf jeden Fall eine Konsequenz, ja, in irgendeiner Form. Bitte? Die Übertretung des Gesetzes, genau. Damit verbunden. Was mir nicht bewusst war, wenn man Hebräisch könnte, dann würde man im Alten Testament über 30 Begriffe finden, die alle Sünde beschreiben. Es gibt einen, der steht sehr im Vordergrund und ich kann den bestimmt nicht richtig aussprechen, C-H-E-T, Chet, Chet. Das ist einer, der kommt über 600 Mal vor und der beschreibt Sünde als das Verfehlen eines Ziels. Das Verfehlen eines Ziels, nämlich Gerechtigkeit vor Gott zu haben. Gerechtigkeit vor Gott zu haben. Im Deutschen, da sagen wir ja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber das ist es. Knapp daneben ist auch vorbei. Du bist am Ziel vorbei. Sünde ist am Ziel vorbei. Im Neuen Testament wird ein anderer Begriff benutzt, Hamartia, aber der läuft auf dasselbe hinaus, nämlich am Ziel vorbei. Und es ist letztendlich, wird es immer benutzt bei einer Verfehlung Gott gegenüber. Nämlich am Ziel, Gott zu ehren, vorbeizulaufen. Und Sünde hat eine Macht an sich, die kennzeichnet diese Welt, die beherrscht diese Welt. Und vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon als eine Macht erlebt, Sünde, die dich drängt, Dinge zu tun, wo du im Nachhinein sagst, wie konnte ich das nur tun? Oder wie konnte ich das wieder und wieder tun? Obwohl ich schon wusste. Sünde ist dabei nicht nur eine Handlung, eine Tat, sondern es ist eine Haltung, ein Wesen. Eine ganze Einstellung. Und was für eine Einstellung fordert Gott? Das finden wir zum Beispiel in Markus Kapitel 12, Vers 30. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist ja ist nicht der unbekannteste Vers. Und es ist etwas, das darf Gott fordern. Es ist nicht eine Option. In der Nachfolge könnte man dann möglicherweise auch so leben, sondern er sagt, das hier, so sieht es aus, mir zu folgen, wenn du mich liebst, von ganzem Herzen, zu jedem Zeitpunkt. Und wenn ich dieses Ziel verfehle, ist es Sünde. Ich reite ein bisschen drauf rum. Das ist nicht, um zu ärgern oder das rechtlich, um irgendeine Gesetzlichkeit reinzukommen, sondern weil mir das wirklich zu einem Anliegen geworden ist, dass wir das erfassen dürfen, wo wir stehen im Verhältnis zu Gott. Und da spielt es keine Rolle, wie lange du mit ihm unterwegs bist. Wenn wir Gott begreifen wollen, wenn wir ihn lieben wollen, dann müssen wir das verstehen, dass es Sünde gibt und dass es eine Realität ist und wo sie beginnt. Diese Haltung, ihn von ganzem Herzen zu lieben, die soll mein Wesen durchdringen. Und wo ich das nicht tue, da ist es Sünde mit der Konsequenz, dass sein Wesen mich in der Ewigkeit auch nicht durchdringen wird und ich auch diese Ewigkeit getrennt von ihm verbringen werde. Und Jesus vergibt diesem Gelähmten seine Sünde. In welcher Zeitform vergibt er ihm denn? Der Gegenwart. Der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er spricht es aus. Jesus' Treue ist so groß, dass er zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht für diese Person gestorben ist, das schon sagen kann. Ich werde diesen Weg durchziehen und ich werde für dich sterben und ich kann dir heute schon Vergebung zusprechen. So treu ist er. Und deine Sünde wird gesühnt und wird ausgelöscht. In ganz vielen Bibeln ist so die Überschrift über dem Abschnitt ja die Geschichte des Gelähmten. Braucht man vielleicht, um den Text zu finden. Eigentlich müsste es ja heißen, die Geschichte des Vergebenen, der mal gelähmt war. Das ist eigentlich das Thema von diesem ganzen Text. Und die Frage, die geht genauso weiter. Warum kommst du denn zu Jesus? Kommst du noch wegen deiner Sünde zu Jesus? Was suchst du bei ihm? Das Evangelium der frohen Botschaft, das hat sich ja gar nicht geändert. Das ist ja das Starke. Wir können immer noch aus demselben Grund zu ihm kommen. Und ich kann immer noch begeistert sein und ich bin begeistert davon. Ich sage, die Verfehlung, in der ich drin lebe, weil ich dieses Ziel von mir aus nicht erreiche, das nimmt er mir weg. Und ich darf mir das bewusst machen, Tag für Tag. Er hat dafür bezahlt. Und im Glauben an ihn befreit er mich von dieser Macht. Aus dieser Macht der Sünde. Was heißt in Römer, alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Das sind ganz dicke Bretter. Das Neue Testament, das betont die Erlösungsbedürftigkeit von uns Menschen, von der ganzen Schöpfung. Und diese Erlösung eben allein in Jesus finden kann. Und wie gesagt, das soll dich auch, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, nicht frustrieren. Das soll dich nicht frustrieren. Bleib nicht an dem Punkt stehen, sondern geh den Schritt weiter zu sagen, es ist genau der Grund, warum er gekommen ist, um uns zu befreien. Deswegen dürfen wir das Vaterunser beten, wo es ein fester Bestandteil ist, und befreie uns von unseren Sünden. Wie steht's um dich? Johannes 12, 26 sagt Jesus, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Ist es dein Wunsch zu sagen, ich will da sein, wo Jesus ist? Ich komme zu Jesus. Meine Eltern haben einen jungen Kastanienbaum im Garten und die haben ja im Frühling diese super klebrigen Knospen. Und unsere Jüngste, die wird jetzt 4, die hat diese glänzende Knospe gesehen und ich sage noch zu ihr, halt nein, und sie fasst es an. Und die nächste Bewegung ist natürlich dann an der Kleidung und dann musste man das sauber machen, weil wenn man ins Auto gegangen wäre, dann wäre das Auto voll gewesen. Sünde klebt viel mehr als so eine Kastanienknospe. Und die hat wirklich unüberwindbare Kräfte. Das müssen wir uns bewusst machen. Es gibt keine mechanische Kraft, keine chemische Kraft. Es gibt nicht mal finanzielle Kräfte, die Sünde lösen können. Das hat man schon zur Genüge versucht, sondern es ist einfach ein riesengroßer Bockmist. Auch oder gerade, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und wir können diese Tatsache dämpfen. Wir können die beiseite schieben. Wir können sie kleinreden. Das ist uns möglich. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Sie bleibt und sie kostet mich mein Leben. Das ist der Preis. Und ich möchte euch herausfordern, euch für diese Haltung einzusetzen, diese Haltung zu leben oder nachzustreben und dann auch aus der Begeisterung leben zu können. Jesus hat meine Sünde genommen. In unserer heutigen Gesellschaft, da haben wir ein bisschen einen Nachteil im Vergleich zu den Zuhörern bei Jesus. Weil in unserer Zeit, da wird es nicht mehr so akzeptiert, wenn man von einer absoluten Wahrheit spricht. Das heißt, der Begriff Sünde, der ist außerhalb von einem Raum wie hier einfach schwierig zu erklären. Da heißt, ja, das kann für dich ein Problem sein, für mich ist das kein Problem. Das ist für dich keine Sünde. Es gibt kein absolutes Falsch oder Richtig. Die Bibel ist da sehr deutlich und sagt, Gott die Ehre nicht zukommen zu lassen, die ihm zusteht, das ist Sünde. Und wir ehren ihn, wenn wir glauben. Und Glauben heißt, ihm zu vertrauen, auch ihren Taten nachzufolgen. Zur Zeit Jesus, da stand außer Frage, dass der Mensch sündig ist. Das war von allen akzeptierter Tatbestand. Und eine Auslösung aus dieser Schuld gab es nur an einer Stelle. An welcher? Die Antwort ist nicht Jesus. Meinen Sie immer so, Jesus, hey Gott. Ja, das gibt es nur an einer Stelle. Nur Gott kann von dieser Schuld auslösen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen als Grundverständnis für den zweiten Abschnitt. Der betrifft nämlich jetzt die Gruppe der Schriftgelehrten. Drangekommen, die irrenden Gelehrten. Die sind übrigens nicht nur aus Kapernaum gekommen, sondern Lukas können wir lesen, die kamen wirklich aus ganz Israel schon an. Das ist ziemlich beeindruckend, weil Jesus hier am Anfang seiner Wirkenszeit steht. Und es hat sich bereits derart rumgesprochen, dass die Leute aus ganz Israel kommen und sagen, das müssen wir uns mal angucken. Hier passiert irgendwas, hier ist ein Trend, hier ist eine Entwicklung. Das müssen wir mal prüfen, ob das in Ordnung ist. Lassen wir uns das mal angucken. Und der Begriff, der hier benutzt wird für die Schriftgelehrten, die Gramentois, das sind Menschen, die im Gesetz ja sehr belesen sind, die sich auskannten. Und von allen Sachen, die sie wissen sollten, sollten sie eigentlich vertraut sein mit dem Rettungswillen Gottes. Dass Gott den Willen hat, Menschen zu retten. Das sollte eigentlich wirklich der Kern ihres Wissens sein. Und Jesus lobt auch das Wissen an anderer Stelle. Matthäus heißt, wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelsreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Der sagt, die haben das Wertvollste, was es gibt. Sie kennen Gottes Wort und können sich da bedienen draus und können Sachen finden, die sie ermutigen und weiterbringen. Die sitzen also drin, die sehen auch, wie das Dach aufgeht, sind vielleicht auch verwundert, freuen sich über die frische Luft, hören Jesus' Aussage und dann fangen sie an nachzudenken. Und das ist großartig. Das ist wie bei einer Predigt, dass man sich so wünscht, dass man nachdenkt. Und sie machen sich gute Gedanken, weil sie stellen sich die Frage, Moment mal, wer darf denn Sünde vergeben? Und das ist eine super Frage. wer darf denn Sünde vergeben? Weil sie die tödliche Tragweite ihrer Sünde kennen. Und was war ihre Antwort? Was war ihre Antwort? Genau, super Antwort, oder? Hat jemand einen Einspruch? Ihr antwortet mir eh nicht. Ich hätte keinen Einspruch, ich würde das gelten lassen. Also Sie wissen, es braucht überhaupt Sündenvergebung und dass Gott allein die Sündenvergebung machen kann. So, und jetzt kommt eine Krux, jetzt sind Sie ein bisschen vorschnell mit Ihrer Überlegung. Weil Sie sagen, dieser Mann, der hier sitzt und dem Gelähmten seine Sünden vergibt, der lästert Gott. Der ist Gott gegenüber respektlos, weil er nimmt eine Haltung ein, die nur Gott zusteht. Was ist der Denkfehler, den Sie machen? Unterschätzen, ja. Sie kennen ihn nicht. Sie kennen seine wahre Identität nicht, genau. Sie bringen ihn und Gott nicht zusammen. Das sind für Sie zwei Paar Stiefel. Das ist einfach ein Gelehrter, der hier vergibt. Und sagen Sie, Moment mal, das geht ja nicht. Jetzt ist Jesus sehr eng verbunden mit Gott in seinem Geist und hat die Fähigkeit, vor der wir uns vielleicht alle fürchten, nämlich er kann ihre Gedanken lesen. Das kann er bei euch auch, bei mir auch. Manchmal beunruhigt es mich, aber eigentlich bin ich froh drum. Er kann ihre Gedanken lesen und dann haut er sie in die Pfanne, oder? Weil die Schriftgelehrten sind immer die Bösen im Neuen Testament. Nee, sind sie überhaupt nicht. Sie haben eigentlich eine sehr gute Grundlage. Sondern er erkennt, was sie denken. Er erkennt ihre schnelle Verurteilung. Und dann konfrontiert er sie direkt. Auch wieder öffentlich, alle kriegen es mit. Er konfrontiert sie direkt und er fordert sie raus, nachzudenken. Er reflektiert sie. Er gibt ihnen die Chance, darüber nachzudenken, was sie gerade angefangen haben. Und dann sagt er, was ist leichter, dass ich jetzt dieser Person die Sünden vergebe, also einfach nur was sage, oder dass ich die Person heile. Die größere Tragweite, wussten alle, ist die Sündenvergebung. Das Spektakulärere wäre natürlich, wenn der aufsteht und läuft. Was ist leichter? Es stellt ihn zwei Fragen. Nochmal die Chance zu reflektieren, gedanklich mitzukommen. Und dann sagt er, damit ihr wisst, nicht um sie in die Pfanne zu hauen, sondern ich möchte, dass ihr das wisst. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Gottes Reich angebrochen ist und dass ich wirklich gekommen bin, um euch Vergebung zu bringen. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich möchte, dass ihr das begreift und dass ihr da drin jubelt und da drin aufgeht und daraus lebt. Nur deswegen, in Anführungszeichen, da hat der Gelähmte Glück gehabt, dass da so hartnäckige Schriftgelehrte da waren. Deswegen heilt er den Gelähmten. Hat es in Bezug auf die Schriftgelehrten was genutzt? Vielleicht war ja Nikodemus dabei. Es hat allen genutzt, die geglaubt haben. Es hat allen genutzt, die geglaubt haben. Nur Gott vergibt Sünde. Mach nicht den gleichen Fehler wie die Schriftgelehrten, dass wir am Regelwerk hängen bleiben und dass wir die Rettung verfehlen. Dass du dich Christ nennst und dass du in eine Gemeinde gehst und dass du regelmäßig die Bibel liest. Das sind alles nicht Dinge, die dich auszeichnen oder die mich auszeichnen, sondern dass ich mir und dass du dir deiner Verlorenheit bewusst bleibst. Dass du bewusst bleibst, ich bin ein erlöster Sünder. Oder dass du diesen Schritt gehst, wenn er vor dir liegt. Dass du sagst, ich bin verloren und ich brauche Jesus. Das ist alles. Wir haben privat gerade einige Bauprojekte. Wir sind kurz vor Weihnachten umgezogen nach danach. Und dann hört es irgendwie nicht auf. Also bin ich jetzt Dauergast bei Tom. Ich kann langsam blind durch die Flure laufen und sagen, wo was steht. Und dann wird man auch auf Angebote aufmerksam. Zum Beispiel macht Home so eine Ratenzahlung. Kauf was und zahlt es in unterschiedlichen Raten. Ich will keine Schleichwerbung machen, sondern das als ein Bild verwenden. Bei uns kann sich manchmal der falsche Eindruck einschleichen, dass wir Sünden wie in so Raten abgleichen können. Wir gestehen auf der einen Seite ein, dass wir sündig sind und dass Sünde schwer wiegt. Aber anstatt dass wir diese Versuchungsfelder konfrontieren, dass wir sie ernsthaft angehen und sagen, dieses Ding muss aus meinem Leben raus, weil es wird mir immer wieder zu einer Versuchung. Oder hierfür muss ich vor Gott das einfach offen aussprechen, dass es mir eine Versuchung ist. Oder mir vielleicht eine Vertrauensperson zu suchen und zu sagen, ich offenbare das einfach, ich teile das mit und zusammen bringen wir das vor Jesus. Stehen wir in der Versuchung, so eine Ausgleichswährung zu suchen. Fromme Raten. Naja, ich mache ja dies und jenes und solches. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Da kann auch mal was passieren. Lass dich nicht ablenken, wie es den Schriftgelehrten passiert ist. Sonst läuft es wie bei dieser Brücke von Genua. Wir finden nicht den Kern des Problems. Sie haben nicht gesehen, wen sie vor sich hatten, was sie vor sich hatten. Und auch du kannst deine Mitmenschen herausfordern zum Mitdenken. Man muss nicht immer eine Botschaft vom Stapel lassen. Manchmal genügt eine Frage. Wie kommst du denn darauf, dass nach dem Tod alles aus ist? Woran machst du fest, dass niemand für deine Schuld bezahlen muss? Was bewegt dich zu glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt? Wieso denkst du, dass Gott dich nicht liebt? Wird es was nutzen? Denen, die glauben. Denen, die glauben. Komm zu Jesus. Gehört haben wir jetzt von dem, was Jesus eigentlich vorhat, mich Sünde aus der Welt zu räumen, diese Beziehung zu ihm herzustellen, von den Schriftgelehrten, die nicht bereit waren, das anzunehmen. Und jetzt kommt der dritte, letzte Punkt angekommen, unbeirrbar Vertrauen. Es gibt ein kleines Grüppchen von Leuten, die möchte ich euch unbedingt noch ans Herz legen. Das sind die, wir nennen sie die Freunde des Gelähmten. Das Wort selbst kommt im Text nicht vor, aber wie sie sich verhalten, das sind Freunde. Einige brachten zu ihm einen Gelähmten, heißt es in Vers 3. Und die gehen ganz gezielt zu Jesus, aber nicht in erster Linie wegen sich selbst, sondern sie bringen ihm jemanden. Sie bürden sich jemanden auf, den sie ihm bringen. Und das hat sie aufgehalten, sich diese Person aufzubürden. Das hat sie so sehr aufgehalten, dass sie ankommen und die Bude ist voll. Das heißt, Gott hat es zugelassen, dass sie, obwohl sie jemanden zu ihm bringen wollen, mehr Hürden haben dadurch. Wie reagieren die vier drauf? Dann sind sie beleidigt und gehen nach Hause. Ja, Jesus, wenn du willst, dass der zu dir kommt, dann muss halt gucken. Ne? Wir haben ihn jetzt bis hierher gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich kenne das aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Mitarbeit in der Gemeinde. Denkt man, setzt sich ein, und dann wird es ja viel schwieriger nachzufolgen. Da muss man auf einmal mit Leuten zusammenarbeiten, die ticken total anders. Das wäre doch alleine viel einfacher. Wie reagieren die drauf? Die ziehen sich nicht zurück, sondern die setzen noch eins obendrauf. Die begehen Sachbeschädigung. Die gehen aufs Dach drauf und reißen das auf und lassen den runter. Arbeitseinsatz ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinne des Wortes, biegen und brechen. Weil ihr Ziel dasselbe bleibt, nämlich ihren Freund zu Jesus zu bringen. Die sind so überzeugt davon, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie sagen, ja, können wir auch das Dach aufmachen, das kriegen wir geregelt. Den lassen wir runter. Was war ihre Motivation? Was war die Motivation von diesen vier Freunden? Sie haben ihm was zugetraut, gell? Glaube hat sie motiviert. Glaube, dass sich was ändern kann. Mir kam der Gedanke erst bei den Vorbereitungen, ohne diese vier Leute hätte es ja diese Geschichte überhaupt nicht gegeben. Das Zentrale ist sicherlich die Heilung der Sünden. Aber wenn diese vier sich nicht auf den Weg gemacht hätten, hätten wir diesen Abschnitt nicht. Dass Gott geehrt wird vor all den Menschen, erstmal dort in Kapernaum, an all den anderen Stellen, wo dieser Text wieder und wieder herausgenommen wird, das hätte es nicht gegeben, wenn diese vier sich nicht auf den Weg gemacht hätten und gesagt hätten, ich glaube, dass Jesus was tun kann. Ich traue ihm das zu. Woraus bestand die Hilfe der vier Leute? Was war ihr Dienst? Das erste ist, genau wie er sagt, sie haben die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Jesus was tun kann. Ich weiß nicht was. Ihn heilen? Vielleicht. Er kann was tun. Das zweite ist, sie haben zusammengehalten. Alleine hätte keiner den dahin schleppen können, sondern sie mussten sich absprechen. Jeder nimmt einen Zipfel von dieser Matte und trägt ihn hin. Und dann haben sie ihn einfach ganz physisch getragen. Sie haben geschwitzt. Sie haben ein Dach aufgerissen. Das ist einfach ganz körperliche Arbeit. Das war für die auch anstrengend. Vielleicht haben sie auch gesagt, boah, noch eine Meile und ich kann nicht mehr. Aber sie haben ihn bis dahin geschleppt. Bis auf Dach hoch. Irgendwoher noch Seile organisiert, dass man ihn runterlassen kann. Glaubst du wirklich, dass Jesus deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kollegen helfen kann? Heute, in der nächsten Woche. Glaubst du wirklich, dass er das kann? Vielleicht hast du schon viele Anläufe unternommen. Vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht hast du schon Abweisung erfahren. Offen. Sie sagen, hey, das interessiert mich nicht. Glaubst du, dass Jesus deinem Umfeld helfen kann? Mit wem wärst du denn bereit, dich zusammenzutun, um so eine Matte zu tragen? Vier Leute, die eine Person hingebracht haben. Es war noch nicht mal eine Kindergruppe mit einem Betreuer und drei Kindern. Mit wem würdest du dich zusammentun, um jemand zu Jesus zu tragen? Welche Last, habe ich mich gefragt, bin ich bereit auf mich zu nehmen, damit Bekannte zu Jesus kommen? Paulus fordert Gemeinde in Kolosser auf, sagt, tretet für uns ein, betet für uns. Das ist keine Floskel, wenn ich das zu euch sage. Und gerne beten wir auch für euch. Betet für uns, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Man kann das nicht erzwingen. Wir können Gott bitten, dass er Gelegenheiten schenkt, wo wir das tun können. Jemand bei uns in der Gemeinde, wer ihn kennt, der Uwe, der hat eine ganz tolle Geschichte erzählt oder eindrücklich, die er selbst erlebt hat. Er hat gesagt, eine Zeit lang ist er groß geworden auf einem Bauernhof, war nicht ihrer, sondern sie waren da als Familie untergebracht und sein Freund war der Sohn des Bauern und die hatten auf dem Gelände einen Teich, so einfach so ein Teich, aus dem man dann Wasser pumpen konnte für die Tiere, für jeglichen Bedarf, und sie haben da oft rumgealbert und eines Tages kam es, wie es kommen musste, sein Freund ist reingefallen. Und er hat gesagt, er konnte sich erinnern, er war so 7, 8, wie er da stand und sah, wie sein Kumpel in dem Teich drin ist und konnte nicht schwimmen, voll mit Kleidung. Und er hat sich umgeschaut und 200 Meter weiter war der Vater des Freundes. Und er war einfach so perplex. Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er konnte in dem Moment nicht mal um Hilfe rufen. Und seine Schwester hat es gesehen. Die war mit 2 Milchkannen gerade unterwegs, hat es gesehen, einfach stehen und liegen lassen, fallen lassen und ist in diesen Teich reingesprungen und hat den Kerl rausgezerrt. Und er hat gesagt, das Mindeste, was wir tun können, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, ist Gott anzuflehen und zu sagen, mach eine Tür auf und schenk Gelegenheiten und ich bring dir aus meiner Familie den. Ich bringe dir aus meinem Bekanntenkreis diese oder jene Person. Ich bitte dich, weil ich dir das zutraue und ich fühle mich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich die Person hingetragen bekomme oder wie ich aufs Dach hochkomme und wie ich dieses Dach aufreiß. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, der muss zu dir. Das können wir tun. Komm zu Jesus. Das war unser Motto. Und ich möchte als Abschluss wirklich nur den letzten Vers lesen, Vers 12. Was war das Ergebnis von dieser ganzen Aktion? Da stand der Mann auf und nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Die Leute waren außer sich vor Staunen. Wo Gott handelt, da sind wir außer uns vor Staunen. Und sie priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. So glaub nicht, dass dir Dinge passieren werden, die du schon mal erlebt hast. Rechne mit Gott. Ich möchte noch mit euch und mit uns beten.